Gestern habe ich ein Video von Tanaka Mahabua gesehen. Und er ist auch richtig, der ist so richtig in Fahrt gekommen. Also richtig schön, das anzuhören. Und zum Schluss, als er aufgehört hat, hat er gesagt, wenn ich jetzt nicht gleich aufhöre, dann bringe ich noch die Leute hier um nach. Er kann einfach alles sagen. Er hat nicht die geringsten Schwierigkeiten. Sagt er ab und zu. Wenn die kleinen Kinder anfangen zu schreien und dann sagt er, jetzt bring mal die Kinder her und dann verarbeiten wir sie zum Eintopf. Ich bin auch hungrig, ja, und dann können wir sie gleich essen. Bei Hunden genauso. Und dann sagt er, ich kann alles sagen, was ich will. Das hat für ihn überhaupt keine Bedeutung. Das ist eine Sprache, wo sich die Welt eine Konvention, an die sich die hält. Aber die Bedeutung für ihn ist vollkommen drauf. Man sagt auch Spaß. Und dann spielt er damit. Und dann spielt er mit den Konventionen. Aber er spielt nicht für sein eigenes Vergnügen, sondern um den Menschen zu zeigen. Das sind Konventionen, an die wir uns festhalten. Die haben für uns eine Bedeutung und das ist Sakrileg oder das ist was Heiliges und das darf man nicht anfassen. Und das interessiert ihn einen. Das ist alles gemacht, das ist alles von Menschenhand oder vom Menschengeist erzeugt. Oder vom Geist der Wesen. Musste Sakrileg. Ich fand es höchst interessant. Ich hatte mal eine Freundin und die war Atheist. Also die hat nicht an Gott geglaubt. Und ich habe das Christentum, ja, habe ich ja mitbekommen. Habe ich in die Wiege gelegt bekommen. Mehr oder weniger gewaltvoll oder überzeugend oder sowas. Ja, auf jeden Fall irgendwann mal, nachdem ich angefangen habe zu praktizieren, habe ich mich mit ihr getroffen und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe da so eine Erfahrung gemacht, dass ich und Gott eins sind. Und dann ist sie. Weißt du, sie ist ja Atheistin, ne? Und dann ist sie aus der Hose gefahren, ne? Wie kannst du sowas sagen? Das ist doch Blasphemie. Ich habe gesagt, was interessiert dich denn das? Du bist doch Atheistin, du glaubst doch nicht. Das ist interessant, ne? Hier irgendwo haben wir alle, die wir im Westen aufgewachsen sind und die immer da wo noch das Christentum irgendwo Fuß hat, haben wir alle irgendwo Angst. Haben wir alle Angst vor dem Gott, dass es doch wirklich einen Gott gibt, der uns erschaffen hat und der uns regiert und der uns führt und der uns leitet. Selbst die Leute, die überzeugte Atheisten sind, die nicht daran glauben, dass ein Gott sind, in dem Moment, wo man irgendwas sagt, dann fahren sie aus der Haut. Das fand ich höchst interessant. Ne? Und dasselbe ist, dass irgendwann wird das Thema mal aufkommen in der Praxis. Wenn wir dann praktizieren, wenn wir als Christen erzogen worden sind oder wenn wir vom Christentum was mitbekommen haben, wird es irgendwann mal auftauchen. Dann fragt man sich, gibt es da nicht wirklich, mache ich jetzt nicht was Falsches oder mache ich nicht? Ja, und wenn ich dann so spreche, dann kann man wirklich sagen, ja. Wenn Gott der Erschaffer dieser Welten ist der Erschaffer der Kreaturen und ist des ganzen Universums. Dann müssen wir ihn loswerden. Ja, dann ist es nämlich nichts anderes als Avijja. Die reinste Verblendung. Ja, dann müssen wir ihn umbringen, um frei zu werden. Und das ist natürlich, das darf man nicht laut sagen. Hier in Thailand ist das ja kein Problem. Ne? Aber im Westen kannst du sowas nicht bringen. Aber wenn das wirklich so ist, wenn man diesen Vergleich zieht, dann darf man das auch sagen. Wenn die Christen glauben, dass es der Erschaffer dieses Universums ist und dass es der Erschaffer dieser Kreaturen ist, dann ist er gleichzusetzen mit Avijja, das, was wir bekämpfen müssen und das, was wir überwinden müssen und was wir zerstören müssen. Dieses Prinzip. Und da haben wir einen Meister. Ich glaube aus dem 13. Jahrhundert. Ne? Meister Eckhart. Der hat etwas Ähnliches gesagt. Er hat von seiner Praxis hat er gesprochen, von Erfahrungsräumen. Und dann hat er von dem fünften Raum hat er gesagt, der Erfahrungsraum ist, dass man in demselben Raum ist wie Gott. Und dann hat er noch eins gesagt, aber das ist nicht der letzte Raum. Es gibt noch einen Raum, der jenseits von diesem Raum ist. Und dann hat er gesagt, wenn da Gott seine Nase in diesen Raum steckt, dann muss Gott seinen Namen abgeben. Das heißt, er existiert dann. Und dann hat er von diesem Raum gesprochen und dieses ist der letzte Raum. Da gibt es keinen Raum mehr danach. Wenn man das versteht, wenn man das nachvollziehen kann, dann weiß man, wovon man spricht. Und dann kann man das gleichsetzen mit Gott und Avijja und den sechsten und letzten Raum in die Bahn. Also brauchen wir in dem Moment, wo wir als Christen aufgewachsen sind, und wir kommen mal irgendwo in die Verlegenheit, wo wir Angst haben, dass da doch ein Gott ist, dem man auf die Füße tritt. Ja, was ist das?
Die ist aus Russland. Sie ist erst 2 Wochen hier in Thailand gewesen. Und sie hat immer angefangen, von Teufel zu sprechen. Und genau da, ich konnte ihr das nicht klar machen oder versuchen zu erklären. Avijja wäre eigentlich, wenn ich jetzt sie reden höre oder auch könnte man ihn eigentlich mit dem Teufel, könnte man es die Ignoranz mit dem Teufel im Christentum gleichsetzen?
Nein.
Kann man nicht, ne?
Nein.
Weil da gibt es ja 2 Wesen. Es gibt ja den Gott und das Teufelswesen. Also
richtig.
Ich kann mit dem
Christentum und ist das, nein, und das, ja, und das gibt es auch im Buddhismus, ne? Es gibt die höchsten Götter, es gibt die Götter der Erschaffung und es gibt die Götter der Zerstörung und es gibt den Herrscher der Hölle. Mara heißt er. Und der Moggallana war in einer der früheren Geburten, war er eben Mara. Und deswegen wusste das und deswegen ist er auf so eine ziemlich grausame Art und Weise dann auch gestorben. Wir haben ihn nämlich zu Staub zusammengestampft. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Tode, die wir aus den buddhistischen Geschichten kennen, die grausam war für einen Arahant. So, nein, es gibt den Herrscher der Hölle und es gibt den Herrscher der Himmel. Es gibt den Herrscher in, ich weiß es nicht, ich bin da nicht so das. Ja, das gibt den König über die 16 Könige, das ist der höchste Gott, ne? Oder der Gott über die 16 Götter, das ist der höchste Gott. Das ist in einem der Himmelsreich. Aber die höchsten Ebenen sind die Götter der Erschaffung und die Götter der Zerstörung. Die erschaffen solche Sachen wie Universen, Welten und was weiß ich auch. Die vergnügen sich einfach dann, irgendwelche Sachen zu kriegen. So wie sich Menschen hier auch damit nur so Kleinigkeiten kriegen. Ne? So. Und die machen dann halt Weltsysteme oder was auch immer. Und die anderen, die vergnügen sich damit, ob sie das zerstören können und zerstören. So. Und dann ist der Herrscher der Hölle, der hat natürlich das Interesse, dass die Leute in seinem Machtbereich sind. Insofern ist es Avicca sehr ähnlich. Ne? Und deswegen versucht er die Menschen. Verführt sie. Das Beispiel steht auch irgendwo in den Texten mit Mogolana. Irgendwann hat er das Gefühl, da ist irgendwas in seinem Hoden. Ne? Da bewegt sich was. Und dann schaut er rein und sagt, Mara, zieh dich hinweg. Du bist mein Neffe. Ich kenne dich. In dem Moment hat er sich verzogen. Diejenigen, Mogalana hatte ja alle die Fähigkeiten, die übernatürlichen Fähigkeiten, oder Supernatural Powers, wie das so heißt, wie das so schön heißt. Und mit diesen kann man natürlich die anderen ganz leicht auf seine Schiene bringen. Braucht man sich nur in der Welt anzuschauen, derjenige, der schweben kann, der zieht eine Masse an. Derjenige, der übers Wasser laufen kann, der zieht eine andere Masse an. Diese übernatürlichen Fähigkeiten, die ziehen die Leute in Massen und in Strömen an. Hat aber nichts damit zu tun mit irgendwelchen spirituellen Erfahrungen oder mit den Edlen, mit den Arias oder mit den edlen Menschen, die den Weg gegangen sind. Und die edlen Menschen müssen nicht unbedingt diese übernatürlichen Fähigkeiten haben. Das kommt eben einfach darauf an, ob sie das mal in ihrem früheren Leben entwickelt haben oder
nicht. Und diese Himmel und Höllen sind ja in uns. Im Prinzip sind doch diese mythologischen Geschichten genau das, was uns repräsentiert. Wir eben Avidya, eben diese Kanda zu überwinden.
Ja und nein. Wenn sie nur in dir wären, wie könnte dann der erhabene Buddha in die himmlischen Welten hinaufgehen und die Wesen, die dort leben, dann lehren?
Gut, es gibt noch mehrere Welten.
Ja, und da kommst du hin. Ne? Also wenn du sagst, Himmel und Hölle sind mehr, dann sind es nur deine Vorreservierungen für diese Plätze. Das ist so genauso wie du ein Ticket in der Schublade hast, das für ein Konzert da ist. Oder ein Ticket ist, dass dich vor Gericht einlädt, zum Einladen ins Gefängnis. Hast du beides in deiner Schublade. Und irgendwann kommt es mal an die Oberfläche. Ja, und dann ist es da, wo du hingehst. Und so kannst du das sehen und so ist es vielleicht hilfreich. Mhm. So, jetzt aber jetzt eine Ruhe mit den Fragen. Ne? Diese ganze Klimborium, dieses ganze verrückte Zeug, das wir uns in den letzten Leben angeeignet haben, das verwirrt nur unseren Geist. Das führt zu Zweifeln, das führt zur Zukunft, und das führt zur Vergangenheit. Das führt zum Denken über dieses und zum Denken über jenes, zur Erinnerung an diesen und zur Erinnerung an jenes. Und hält uns im Grunde genommen nur davon ab zu praktizieren. wenn wir hierher kommen und praktizieren wollen, und wenn wir irgendwo die Hoffnung haben, irgendwie, irgendwann aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten auszubrechen, dann müssen wir dieses ganze Klimbamborium mal zur Seite schieben. Und dieses Klimbamborium fängt mit Vater, Mutter, Geschwistern, Freunden und so weiter an. Über Meinungen, über Sachen, die wir irgendwann mal gemacht haben, die wir praktiziert haben, die immer noch in unserem Gedächtnis hängen, und dann, wenn es schwierig in der Praxis wird, kommen sie hoch und sagen, ach, das ist doch meine Lösung. Alles weg damit. Wenn ihr wirklich mal praktizieren wollt, wenn ihr wirklich mal Ergebnisse irgendwo haben wollt, dann müsst ihr mal den ganzen Kusch rausschmeißen. Alles mal vergessen, was ihr gelernt habt. Immer ganz frisch neu einsteigen. Es ist egal, welche Art von Buddhismus oder welche Art von Praxis ihr gelernt habt. Ob ihr Yoga gelernt habt, ob ihr dies oder jenes gelernt habt. Vergesst das mal, bitteschön. Für die Zeit, wo ihr hier seid, für die Zeit, die auf euch folgt. 3 Wochen oder einen Monat oder 3 Monate. Raus mit dem Zeug. Und keine Erlaubnis rein. Wenn man wirklich Ergebnisse erzielen, dann müssen wir uns vollkommen auf das einlassen können, was das heißt oder was hier als Praxis gelehrt. Und was hier als Praxis gelehrt wird, ist nichts anderes als das Samadhi, Sila, Samadhi und Panna. Umschrieben mit dem 8-fachen Pfad, der zum Ende alles Dukkhas führt. Sila wird von euch erwartet, dass ihr die 5 Tugendregeln einhaltet. Dass ihr damit nicht spielt, sondern dass ihr die fest einhaltet. Nicht dagegen verstoßt. Das wird von euch erwartet und das spreche ich auch nicht mehr weiter. Samadhi ist die Fähigkeit, den Geist auf ein Objekt zu konzentrieren. Und da wisst ihr, da gibt es 2 Methoden. Das eine ist, sich auf das Wort Buddha oder Dhamma oder Sangha zu konzentrieren, so lange, bis das so fest im Geist vorhanden ist, dass man das nicht mal mehr denken kann. Und das andere ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Auf die Nasenspitze und keinen anderen Punkt. Auf die Nasenspitze, und dann weiß man, ob der Einatmen reingeht oder rausgeht. Ob der Einatmen tief ist oder schwach ist. Ob der Einatmen länger ist oder kürzer ist. Und so weiter und so fort. So lange, bis der Atem so fein ist, dass er verschwindet. Oder wir können die 2 Sachen kombinieren. Da Buddha Butt beim Einatmen und Do beim Ausatmen. Okay. Irgendwann wird das eine oder das andere verschwinden. Und dann bleiben wir bei dem einen. Und da bleiben wir dabei. Da bleiben wir dabei und nichts kann uns rausholen. Vergesst das. Vergesst das jetzt mal für eine Weile, was ihr gelernt habt. Vergesst alles. Und macht einfach nur das und haltet das. Wenn ihr Yoga-Übungen macht, lasst es sein. Das heißt nicht, dass ihr nicht euren Körper strecken könnt. Wenn ihr lange gesessen habt, kann man den Körper mal ruhig für 5 oder 10 Minuten mal strecken. Oder wenn man lange gegangen ist, kann man dann auch strecken. Aber die ganzen Yoga-Übungen oder auch alles Zeugs, das was ihr sonst immer tagtäglich macht, lasst das einfach mal. Und gebt euch mal wirklich vollkommen der Praxis hin. Der Praxis, die fängt morgens mit dem Augenaufschlagen an. Und ihr hört auf, dann, wenn er die Augen zumacht. Und es ist entweder die Praxis des Buddhas oder des Dhammas oder des Sanghas oder des Einatmen und des Ausatmen. Und dann, wenn man dann irgendwann mal in das tiefe Samadhi gelangt sind, dann kann man damit anfangen, untersuchen. Und das einzige Thema, das wir untersuchen, sind die fünf Kantas. Kein anderes Thema. Rupa, Vedana, Sanya, Sankara und Vinyana. Und wenn wir bei der Untersuchung sind, dann machen wir das genauso. Dann sind wir bei der Untersuchung. Dann zerlegen wir die Dinge. Dann zerlegen wir alles, was in den Geist kommt, in eine dieser fünf Kantas. Oder zerlegen das eine Kanta in sich selbst. Also im Körper. Wir sind so verrückt nach diesem Körper. Wir kaufen das teuerste Zeug und stecken es rein, oben in den Mund. Und dann denken wir, wir haben was ganz Tolles gemacht. Oder das teuerste Parfüm, oder die teuerste Kleidung. Und dann denken wir haben was ganz Tolles. Und ein ganz besonderes Essen. Hummern und Kram. Natürlich sehr, sehr exquisit, sehr fein. Wenn ich das sehe, oder wenn ich das esse, dann denke ich nur eins. Ist jetzt die Scheiße, die da rauskommt, besonders fein oder besonders teuer? Oder besonders schmackhaft? Was auch immer, ob wir einfache Sachen oder teure Sachen, exquisite Sachen reintun, es kommt immer wieder dasselbe raus. Bin ich jetzt verrückt oder ist die Welt? Gestern, als ich diese teure Schokolade gegessen habe, war das der erste Gedanke. Jetzt muss ich meine Scheiße untersuchen, ob die jetzt besonders fein ist oder exquisit ist.
Glaube ich schon.
Ja, wirklich, bin ich verrückt? Und wenn ich wirklich verrückt bin und das so sehe, das kann ich einfach nicht verstehen. Und dann müsst ihr jetzt eure Taschen packen und vorgehen. Wenn man sich die Welt anschaut, die ganzen Menschen hängen an diesen Dingen. An Parfüm, an Kleidung, an was weiß ich noch. An Toupets, an Haaren. Für, ich weiß nicht, 100 oder 200 Euro gehen sie in den Frisiershop und lassen sich eine neue Frisur machen. Und dann benutzen sie die teuerste Seife oder exquisiteste Seife. Und was macht der Körper damit? Er verwandelt alles in ein Stückchen Scheiße. Oder Pisse. Und das ist das Einzige, was wir nie sehen wollen. Das spülen wir ganz schnell runter. Oder ganz schnell weg. Und putzen. Die Kleidung, die dreckig von dem Schweiß ist, der aus dem Körper rauskommt, die stecken wir nur, riechen wir und stecken nur in die Waschmaschine. Jetzt erzählt mir mal, bin ich verrückt oder sind die anderen verrückt? Wozu macht man das? Wenn wir uns daran erinnern, wie ich das immer vergleiche. Der Körper ist das Auto und das Chitta ist der Fahrer. So, jetzt überlegen wir uns mal. Wir tun das beste Brennholz oder das beste Benzin in unser Auto. Alles, was es tun kann, ist Feuer. Ob es nun zehnmal so teuer ist, deswegen ist der Auspuff, das was wir am Auspuff riechen, auch nicht besser.
Der Motor hält.
So. Ja. Das ist natürlich eine Sache, und das werden wir bei unserem Körper sehen, fressen wir Erde, damit der Magen Probleme damit haben. Und der Körper auch. Wird dabei nicht draufgehen, aber er wird Probleme haben. Also man muss ihm das Richtige geben. Das heißt aber nicht, dass wir ins andere Extrem gehen müssen. Dass wir das so raffinieren müssen oder so verfeinern müssen, dass man die Resultate überhaupt nicht mehr sieht. solange das Auto Benzin hat, dass das nicht den Motor kaputt macht, oder solange wir Nahrung haben, die nicht den Körper kaputt machen oder den Magen kaputt machen, ist doch alles frei. Ja, aber die Welt geht doch auf das. Die fällt doch auf das rein. Das heißt, irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, ich muss verrückt sein. Ich kann das nicht so sehen. Ich kann es einfach nicht mehr so sehen. Das ist doch was reingeht. Die Schokolade ist dazu da, um anzuregen oder auch Energie zu geben. Punkt aus, fertig. Das Essen am Morgen ist dazu da, um Energie dem Körper zu geben, um weiter am Leben zu erhalten. Ja, das Benzin ist das Auto da, ne? Ja, aber bei uns ist ja das Problem, das Chitta will das. Der Fahrer will das. Der Fahrer sieht das Auto. Der Fahrer will das jeden Tag polieren. Dass es hochglänzt, ne? Genauso wie wir jeden Tag den Körper waschen, damit er angenehm riecht. Und dann ihn noch einparfümieren oder einduften oder was auch immer. Aber was hat denn der Körper davon überhaupt? Alles verlorene Zeit, alles verlorene Mühe und es ist alles verlorenes Geld. Und Geld ist auch verlorene Mühe. Und 95%, wenn nicht sogar 99%, ist unsere ganze Aktivität darauf ausgerichtet, etwas zu erhalten, was nicht zu erhalten ist. Den Körper zu erhalten. Das Einzige, wenn man wirklich gesund ernährt, dann hält er vielleicht ein bisschen länger. Ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr länger. Der Körper in dem Moment, wo wir geboren werden, hat er schon seine Uhr. Und die Uhr, wenn die Uhr 20 Jahre sagt, und dann sagt sie 20 Jahre. Und dann wird er im Motorradunfall oder im Autounfall oder im Flugzeugunglück oder im Schiffsunglück umkommen. Egal was er tut. Wenn die Uhr sagt 80 Jahre, dann kann es vielleicht 81, wenn er einen natürlichen Tod stirbt, dann kann es ja vielleicht 81 oder 82 Jahre. Wenn er nicht aufpasst, sind es 78. So viel kann man nicht verändern. So viel kann man an dem Rad nicht drehen. Und im Endeffekt muss er sterben. Und wenn der Körper stirbt, dann ist das große Wehklagen. Dann wird gejammert und gezetert und ich will nicht sterben und ich will nicht sterben und ich will nicht sterben. Gejammert und gezetert. Wenn das Auto kaputt geht, dann weiß man genau, wenn man nichts mehr auf dem Konto hat, dann jetzt muss man in die Fußgängerhölle gehen. Wenn man noch was auf dem Konto hat und sich ein neues Auto leisten kann, ja, dann kann man wieder weiter Auto fahren. Und es ist dasselbe mit uns Menschen. Wenn wir in diesem menschlichen Leben die fünf Tugendregeln nicht einhalten, dann kommen wir in die Hölle oder in die unteren Welt. Also, ersparen wir uns nichts. Wir vergeuden unsere Zeit als menschliche Wesen und wir können nach dem Ende unseres menschlichen Daseins nicht mehr oder jedenfalls für eine ganze Weile lang nicht mehr als Mensch geboren werden, weil wir unser Anrecht darauf verspielt haben. Haben wir es nicht verspielt, dann brauchen wir doch auch keine Sorge haben. Haben wir in unserem Leben die Tugendregeln eingehalten? Ja, wo ist die Sorge? Können wir als Mensch wiedergeboren werden oder waren wir noch großzügig, waren wir noch dankbar und so weiter, können wir vielleicht auch noch als Deva wiedergeboren werden, als himmlisches Wesen. Also brauchen wir da keine Sorgen zu haben. Diejenigen Leute, die Sorgen haben, sind alle, die mit diesen Sittenregeln gespielt haben. Die alle ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und das aufs Spiel setzen heißt nicht sich nicht um den Körper gekümmert haben, sondern die Tugend verspielt haben. Weil sie dies haben wollten oder jenes haben wollten, was jemand anders besessen hat, haben sie es geklaut oder weil jemand anders ihnen im Weg steht, haben sie ihn umgebracht. Das ist die Gefahr. Da sollte man aufpassen. Da kann man viel schrauben. Das ist Karma, das einen für lange in die unteren Welten versetzt. Oder das ist Karma, gutes Karma, das uns für eine Weile lang in die himmlischen Welten versetzen kann. Oder das ist Karma, dass uns wieder als Mensch geboren werden muss. Da müssen wir doch ansetzen. Aber wenn man die Welt anschaut, wo setzt sie an? Am Körper. An dem einzigen Ding, an dem nichts zu drehen ist. Und nichts zu wenden ist. Das genauso verrecken muss, wie jedes andere Wesen. Wie alles andere auf dieser Welt. Bin ich jetzt verrückt oder andere? Und deswegen ist im Punkto, wenn wir die Praxis angehen, ist der Körper für uns vernachlässigbar. Ist es kalt oder ist es heiß? Das interessiert uns nicht. Das Einzige interessiert uns, ob wir mit unserer Achtsamkeit auf dem... Hörst du bitte mit dem Rascheln auf? Ob du mit der Achtsamkeit auf dem Objekt bleiben kannst oder nicht. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Wir geben dem Körper die Nahrung, die er braucht. Das ist einmal am Tag, morgens. Und damit hat sich das. Wasser, das ist klar. Wasser oder Getränke. Was auch immer da ist, okay, das kann man nehmen. Da steht ja nichts dagegen. Und das ist das Ende. Und dann wascht man vielleicht noch einmal. Wenn es kalt ist, braucht man ja nicht zu waschen. Das ist das Einzige, was uns... Das sind 20 Minuten. Waschen und essen. Ja, das sind 40 Minuten. So für die nächste Zeit, ne? Das ist das Einzige, wo ihr euch um euren Körper kümmert. Einfach ihn nur zu halten. Wenn er krank wird, wird er krank. Da könnt ihr nichts dagegen tun. Er wird krank aufgrund seiner eigenen Natur. Und er wird auch wieder gesund aufgrund seiner eigenen Natur. Oder er wird nicht gesund, sondern stirbt. Aufgrund seiner eigenen Natur. Aufgrund der Uhr, die wir ihm gesetzt haben. Am Anfang unseres Lebens. Der Einzige, der wirklich an die Lebensuhr drehen kann, ist ein Arahant. Wenn er die Fähigkeit hat, über die vier Elemente zu beherrschen. Dann kann er drehen. Der heilige Buddha hat einander dreimal gefragt, ob er denn noch länger leben sollte. Und der Ananda hat es nicht verstanden. Der heilige Buddha hätte für 100 oder 150 oder 160 oder vielleicht 200 Jahre leben können. Aber er wollte das nicht. Er brauchte jemanden, der ihn darum gebeten hat. Und da ihn niemand darum gebeten hat, ist er mit 80 Jahren gestorben. Und Tanajan Mahapur, normalerweise wäre es auch jetzt schon das Ende. Vor ein paar Jahren wäre es das Ende gewesen. Und dann haben wir im Wesen gebeten, doch noch ein bisschen länger zu bleiben. Dann hat er dran gedreht und deswegen ist er noch da. Aber ein normaler Mensch kann das nicht. Weil sie es nicht versteht. Also, wenn wir jetzt praktizieren und wenn wir jetzt ernsthaft praktizieren und ihr alle habt Erfahrung in der Praxis. So. Und deswegen geht er mal ein bisschen rein. Geht mal ein bisschen rein, geht mal ein bisschen tiefer rein. Ihr wollt endlich mal gewisse Resultate erzielen. Um gewisse Resultate zu erzielen, müssen wir dieses ganze Klimbamborium, das da an unserem Hals oder in unserem Herz hängt, mal für die nächste Zeit wegschmeißen. Egal, ob es andere Teachings heißt oder andere Lehren heißt oder andere Formen von Praxis heißt, alles weg. Was angesagt ist, ist jetzt Samadhi erstmal und dann Untersuchung. Und eine Untersuchung fangen wir mit dem Körper. An nichts anderes. Der Körper wird sich gekümmert, ihr esst, und dann schaut er auch, dass er das Essen, dass er so schnell wie möglich ist. Nicht einfach überlegen, was könnte man jetzt noch Schönes essen, oder was ist, das ist lecker, oder das ist lecker. Nichts da. In 10 Minuten seid ihr fertig, und dann habt ihr genug für den Tag. Na, ich habe es schon einmal gesagt. Einmal ab und zu mal beobachte ich. Das sind zwar nicht die Frauen, aber das sind die Männer. Die sitzen da und sitzen da und wenn ich irgendwas in die Quere komme, dann würden sie mittags immer noch da sitzen. Ach, das ist noch Köstchen, das ist noch Köstchen. Die Menschen sind nach 10 oder 15 Minuten sind sie fertig. Wir haben nicht die Zeit. Und das ist von uns, von meinem ehrwürdigen Lehrmeister vorgegeben. Einfach nicht die Zeit, um da ständig überzulegen, was wir essen wollen oder was wir nicht essen wollen. Wir haben genauso viel Zeit, dass wir genau nicht mal satt werden, sondern dass wir vielleicht 60% oder 70% satt. Und es reicht vollkommen aus. Da haben wir nicht die Zeit, um zu überlegen, ob wir das jetzt noch essen sollen oder das noch, sondern wir müssen einfach versuchen, satt zu werden. Und dann nehmen wir das Nächste, was in der Schale drin ist. Und in der Schale ist alles, das ist nämlich alles zusammengemischt. Das ist das Saure, das Süße und das Scharfe und das Ungewürzte. Alles übereinander, durcheinander. Und das wird alles durcheinander gegessen. Genauso wie es in die Hand kommt, so wird es gegessen. Einfach mal diesen Fass, einfach mal diese Spinnerei, die wir um das ganze Essen machen, rauszukriegen. Loszulassen. Und dann dasselbe mit der Körperpflege. Gewaschen, ich sehe Leute, die sind eine Stunde im Baderaum. Ich frage mich, was die da machen. Nach 5 Minuten bin ich fertig. Zack, 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 weg. Ja. Ja, was machen die da eine Stunde lang? Was spielen sie denn da? Was ist denn da so wichtig dran? Wenn wir den Schweiß weghaben wollen, das ist ja okay. Ne? Dann wird der Körper gewaschen, eingeseift und gewaschen und abgetrocknet. Zack. Innerhalb von 10 Minuten ist das ganze Thema erledigt. Ja, was soll denn das dann? So, und dann haben wir von den 22 Stunden oder vielleicht von den 20 Stunden des Tages haben wir 20 Minuten oder 15 Minuten fürs Essen und 15 Minuten fürs Waschen. Und dann noch eine halbe Stunde fürs Fegen und der Rest. Und das sind so ziemlich genau eine Stunde oder ein bisschen mehr als eine Stunde. Und der Rest ist für unsere Praxis. Und wenn da unsere Praxis nicht weiterkommt, dann frage ich mich, warum. Das, wenn wir da es aufrechterhalten, jeden Tag oder den ganzen Tag immer wieder dasselbe, immer wieder den Geist zurückführen auf das eine Objekt und ihn nicht entwischen lassen. Da kann ich dahin gehen und der darf nicht dahin springen. Der darf nicht ausreißen und nicht ausbuchsen. Sondern wird immer wieder zurückgezogen. Und da ist unsere ganze Anstrengung und da ist unsere ganze Aufmerksamkeit drin, dass der Geist nicht entwischt, dass der Geist nicht ausbuchst. Und sobald man merkt, und es ist wurscht, wohin er ausgebüxt ist, der kann bis nach Afrika oder Europa gegangen sein, wir ziehen ihn einfach weg. Wir ziehen ihn wieder zurück und auf das eine Objekt. Das ist da ist es, wo unsere ganze Anstrengung drin ist. Da ist es, wo man aufpasst. Wir sehen nur, dass er ausgebüxt ist und ziehen wieder zurück. Und dann muss es uns gelingen. Und es gibt keinen anderen Weg. Dann muss es uns gelingen. Deswegen ist tiefes Samadhi. Und jetzt auch noch für die nächsten 3 Wochen. Wenn ihr hierher kommt, dann kommt ihr hin und wenn ich noch nicht da bin, dann setzt euch hin. Da wird nicht gequatscht. Außer ihr habt wirklich was, außer es ist was Wichtiges mit dem Visa oder mit sonst einer anderen Angelegenheit. Aber es wird sich nicht unterhalten. Jegliche Form von Unterhaltung macht den Geist, bringt ihn auf andere Ideen, auf andere Bahnen. Ihr kommt her, wenn ich nicht da bin, dann setzt ihr euch ruhig hin und wartet, bis ich komme. Und ich bin schon da. Und nachdem ich gegangen bin, wird auch nicht geschwätzt. Das ist alles eingeschränkt. Einfach, das ist die einzige Arbeit des Geistes, ist auf diesem Objekt zu bleiben. Und sei es jetzt das Samadhi, oder sei es jetzt die Untersuchung. Aber jetzt erstmal das Samadhi. Und kein Thema. Wie gesagt, das ist nicht viel Sachen, worum wir uns erinnern müssen. Essen, fegen, waschen. Und alles andere ist Praxis. Gehmeditation, Sitzmeditation. Gehmeditation, Sitzmeditation. Und nichts anderes. Und wenn wir, Samadhi machen, dann machen wir Samadhi in der Form. Entweder das Buddha oder den Atem. Oder die Kombination von Buddha und Atem. Keine andere Methode. Und wir lassen den Geist nicht ausbüchsen. Wenn er ausgebüxt ist, fragen wir nicht, wohin er gegangen ist, sondern wir holen sofort zurück. Da ist das Objekt. Und da besteht unsere ganze Anstrengung. Und dann müssen wir in der Lage sein, innerhalb von 3 Tagen den Geist so zur Ruhe zu bringen, dass da nicht mehr viel los ist. Und diese 3 Tage können die Hölle sein. Weil wir einfach nicht gewillt sind, den Geist spazieren gehen zu lassen. Wir haben den Sack voll oder wir haben die Schnauze voll. Ständig. Das ganze Leben reißt auf. Und jetzt halten wir fest. Ich möchte, dass ihr ein Stückchen mal weiterkommt. Und wenn es sein muss, mache ich euch Feuer im Arsch. Also richtig, dass es so kochen kann. Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder wird es euch zu heiß und die haut ab, oder ihr lernt es. Die Kilesas machen seit unseres Beginns. Machen Sie uns Feuer und Arsch. Wenn wir das nicht tun, dann passiert das. Wenn wir das nicht tun, passiert das. Wie kleine Kinder. Und jeder von euch hat das sicherlich schon mal gesehen. Ein Kleinkind in den Armen der Mutter geht durch den Laden durch und will das und das. Und wenn es das nicht kriegt, dann fängt es an zu schreien, so lange bis es das kriegt. Und wenn die Mutter nicht nachgibt, irgendwann wird das Kind mal aufhören. Und genauso ist es bei den Kindern. Wenn wir nicht nachgeben, wenn wir nicht den kleinen Finger ausstrecken oder nicht den kleinen Finger geben, dann werden die Kilesas aufhören, uns zu belästigen. Sie bereiten uns immer das schönste, heißeste Bad. Das Herz brennt in Schmerz. Und die Ursache dafür ist nichts anderes als die Kilesa. Und jetzt versuchen wir mal, sie auszuschalten. Sie nicht zu beachten. Gar nicht darauf einzugehen. Überhaupt nicht. Nicht den kleinsten Finger. Deswegen essen, essen. Überhaupt nicht drüber nachdenken, was man isst. Einfach satt werden. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind satt, hören wir auf. Egal was noch drauf ist. Waschen sind wir nur am Waschen interessiert. Und dann lassen wir das. Und der Rest ist einfach Arbeit. Achtsamkeit auf den Atem. Achtsamkeit auf das Blut. Und ich möchte es sehen. Achtsamkeit. Und Achtsamkeit und Achtsamkeit. Das ist das A und O. Ne? Weißt du, wir können 5 Stunden sitzen, ohne Achtsamkeit sind es 5 Stunden verlorene Zeit. wenn wir nicht in jedem Moment wissen, was wir tun. Und ich habe gesagt, wenn der Körper sich bewegt, dann ist es der Geist oder das Herz, das den Körper bewegt. Der Körper bewegt sich nicht von allein. Also, wenn wir Achtsamkeit haben, dann haben wir Achtsamkeit auf jede einzelne Körperbewegung. Wir sind uns in jedem einzelnen Moment bewusst, ob wir den Körper bewegen oder nicht. Ob wir uns kratzen oder ob wir spielen oder dieses machen oder jenes machen. Wir sind immer bewusst. Und wir sind uns bewusst über die Beweggründe, warum wir das machen. Das heißt Achtsamkeit. Und ohne diese Achtsamkeit können wir nur davon träumen, irgendwann mal ins tiefe Samadhi zu gehen. Das ist Voraussetzung. Das ist nicht nur Voraussetzung für das tiefe Samadhi, sondern das ist Voraussetzung für unsere Konzentrationsfähigkeit. Das ist Voraussetzung, um den Weg aus zum Ende alles Leidens zu finden. Im Endeffekt haben wir nur zwei Waffen, und das ist Achtsamkeit und Weisheit. Mit Achtsamkeit und Weisheit können wir den Kilesas an die Wurzel gehen. Haben wir die Achtsamkeit nicht, dann ist das vergleichbar, wenn man Fisch fangen und im Kopf abhacken wollen und die Achtsamkeit ist die Hand, die den Fisch nicht festhält. Der Fisch sofort entschwindet. Der ist so schnell verschwunden, das kriegen wir gar nicht mehr. Halten wir ihn allerdings so fest, dass er aus unserem Griff der Achtsamkeit sich nicht entwinden kann, dann können wir ihm auch den Kopf abpacken. Achtsamkeit. Jetzt, wenn er aufsteht, jetzt, wenn er geht, wenn er zurück zu eurer Kutti geht, Achtsamkeit ist angesagt. Das Wissen ist das Wissen, dass wenn wir ins tiefe Samadhi gehen, übrig bleibt. Das ist das Wissen, dass der Atem reingeht oder dass der Atem rausgeht. Das ist das Wissen, dass man geht oder dass sich was bewegt. Das ist das Wissen, dass der Körper sich bewegt, der Finger sich bewegt, die Hände sich bewegen, dass man sich kratzt oder dass man oder einfach, dass man durstig ist oder dass die Kehle rau ist oder trocken ist. Das weiß man. Und dann sieht man nämlich dann die Reaktion. Und wenn wir diese klare Achtsamkeit nicht haben, dann ist alles umsonst. Dann denkt ihr nur, ihr habt viel getan, aber im Grunde genommen habt ihr überhaupt nichts damit bewirkt. Weil ohne Achtsamkeit, das ist sowieso. Leben das ganze Leben ohne Achtsamkeit. Wir fahren einfach den Zug ab, den wir uns wir fahren das Gleis in das, wo wir unsere Weichen gestellt haben. Und jetzt wollen wir einfach mal sehen. Wir wollen mal sehen, wo die Weichen sind. Wo diese ganzen Weichen sind. Und diese Weichen sind in jedem Moment. In jedem Moment können wir uns entscheiden, achtsam zu sein oder unachtsam zu sein. Entscheiden wir uns für Achtsamkeit, dann entscheiden wir uns für Dhamma. Entscheiden wir uns für Unachtsamkeit, dann entscheiden wir uns für Avijja. Und damit ist es genug für heute. Nimm das ernst, ne? Ich möchte wirklich sehen, dass da was abgeht. Ich möchte nicht sehen, dass ihr da irgendwie rumspielt, sondern ich möchte wirklich sehen, dass da was geht, losgeht. Dass er jetzt endlich mal irgendwelche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die uns ständig plagen. Die möchte ich mal fallen sehen. Dass er für euch, dass er mal einen größeren Ausblick bekommt. Auf was vor euch liegt. Nicht immer ständig an denselben Hindernissen. Die Hindernisse, die wir jetzt haben in der Praxis, sind die Hindernisse, die wir schon seit Jahren kennen. Nur nie angegangen sind. Immer rumgegangen sind. Immer wie die Katze um heißen Brei. das muss doch einfacher sein, oder das ist zu schwierig, das kann ich nicht an. Lass mich doch mal von der anderen Seite schauen. Oder von der anderen Seite. Ist es da leichter? Ja, da scheint es leichter zu sein. Aber im Endeffekt geht man immer auf. Dann scheint es am Anfang leichter zu sein und dann zum Schluss ist es schwierig. Da scheint der Anfang schwieriger zu sein, aber vielleicht ist es zum Schluss leichter. Lass uns das einfach, Hindernis einfach mal angehen. Und das Hindernis tritt natürlich nur dann klar auf, wenn ich euch ein bisschen Feuer nehme. Wenn wir uns nicht in die Ecke trennen, selber drängen können, und das habe ich von meiner eigenen Praxis kenne ich das, dann hat sich nie was getan. In dem Moment, wo ich keinen Ausweg hatte, dann hat sich was getan. Dann, wenn man nämlich das im Griff bekommen hat, dann, wenn man keinen Ausweg mehr hat, geht man das an. Da hat man nämlich keine andere Möglichkeit, als das anzugehen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann helfe ich euch dabei. So, und das ist genug. Also, schaut, dass das auf die Reihe bekommt.